Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und heute mit mir im Cast ist der Johannes. Guten Morgen.
Guten Morgen, hi.
Du warst zuletzt Praktikant bei GameStar, bist jetzt aber freier Autor, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau, so sieht's aus. Ich habe ein Praktikum gemacht und bin im Moment als Freier für die tätig und bin jetzt hier inzwischen ja auch schon zweimal mit dir im Podcast gewesen. Also vielleicht kennen mich schon ein paar.
Also zumindest die Leute, die regelmäßig den Podcast hören, könnten dich kennen. Die Leute, die regelmäßig den Podcast hören, werden den nächsten Gast nicht kennen, weil der Rainer hat bisher wirklich alles getan, um sich immer wieder irgendwie fadenscheinige Begründungen ausgedacht, um nicht an diesem Cast teilzunehmen. Was ist schiefgegangen, Rainer? Warum bist du heute da?
Ja, ich muss mich ganz entschuldigen beim Manu vor allem, weil der hat mir wirklich, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal eingeladen und es ist nie gegangen, wirklich. Also ich schwöre, es war immer irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau was, aber es waren immer gute Gründe, die mich davon abgehalten haben. Freue mich umso mehr, dass ich jetzt da bin.
Hi. Gibt es gute Gründe, die einen von Insert Moin abhalten können?
Es muss so gewesen sein. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was tatsächlich jedes Mal der Fall war, aber es war garantiert was Wichtiges. Hm. Ich schwöre.
Okay, da bin ich ja mal sehr gespannt. Also okay. Da zweifle ich ja noch dran, dass es da gute Gründe gibt, da so Einladungen abzusagen. Aber sag doch noch mal kurz bitte, weil du das erste Mal dabei bist, einfach mal 2, 3 Sätze kurz zu dir, wo man dich findet im Netz, wo man dich hören, lesen, sehen kann und so weiter.
Ja, also ich schreibe hauptsächlich für meinen eigenen Blog, für videogametourism.at. Schreibe seit längerem auch schon für andere Outlets, zum Beispiel für den österreichischen Jugendradiosender FM4. Übrigens muss ich da ganz kurz die Werbetrommel rühren. Da gibt's nämlich diese Woche eine Premiere mit Extra Leben, ein wunderschöner Name für eine Sendung. Gibt's am Donnerstag das erste Mal Games Radio. Im österreichischen Rundfunk. Außerdem schreibe ich ein bisschen für den Standard, das ist eine österreichische Tageszeitung, und sonst noch, wo alle nicht schnell genug weglaufen konnten. Ungefähr.
Ich finde ja dieses Videogame Tourism sehr interessant, weil du hast, glaube ich, in deinem, ich weiß nicht, ob es im Impressum oder im Beschreibungstext, hast du so eine kurze Erklärung, was Tourismus ist. Die habe ich jetzt leider nicht vorliegen, aber so im Sinne von, es ist das Bereisen fremder Kulturen und Orte mit dem Ziel, irgendwie neue Eindrücke zu sammeln, oder irgendwie so eine Erklärung steht da drin. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, sowas für Videospiele zu machen?
Der Begriff, da muss ich mich gleich outen, der Begriff stammt eigentlich von Duncan Harris. Das ist dieser Mann, den die meisten oder vielleicht einige von Dead End Thrills kennen. Dead End Thrills ist eine wunderbare Seite zum Thema Ingame-Fotografie. Und also er wurde gefragt, was seine Fotos aus Spielen, was das sei, und er hat gesagt, möglicherweise könnte man es Videogame-Tourismus nennen, aber nicht ganz. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es ein schöner Gedanke. Für mich trifft es auch zu. Also ich begebe mich ja in Computerspiele zum Spaß hinein wie in andere Orte. Also ich bin sehr gerne auch auf Reisen und es ist ein bisschen ein virtuelles Reisen. Das ist ein schöner Gedanke. Das war irgendwie versucht, irgendwie dann den Gedanken ein bisschen weiterzuspinnen und ja, wollte eigentlich was machen, was nicht so ganz dem gängigen Games-Block-Ding entspricht, und ja, das war halt diese Mission dann.
Aber ist man als Tourist, wie der Name ja schon irgendwie auch sagt, immer so ein bisschen so ein Fremder? Also das wirkt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch, dass man halt einfach sagt, okay, ich spiele zwar Spiele, aber ich fühle mich eigentlich fremd, wenn ich da in dem Spiel drin bin.
Ja, so kann man es natürlich einerseits sehen, andererseits kann man aber auch sagen, als Tourist sieht man ja die Sachen eigentlich mit ganz anderen Augen als die Einwohner. Also ich befinde mich gerade in Wien und ich muss mich eigentlich hin und wieder bemühen, durch Wien zu gehen, so wie die vielen tausenden Touristen, die da täglich reinströmen. Man sieht, wenn man nicht immer als Einwohner wo ist, eigentlich viel mehr und vielleicht mit ganz anderem Blick etwas. Also insofern finde ich auch das Bild vom Tourismus im Videospiel eigentlich ganz interessant, weil einem dann vielleicht ja auch Sachen auffallen, die so dem Videospielbewohner im Gegensatz zum Touristen oft vielleicht gar nicht mehr so auffallen. Mhm.
Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, um mal zum Thema überzuleiten, weil wir wollen heute vielleicht auch möglicherweise mal so ein bisschen einen touristischen Blick auf irgendwie ein Thema, was immer Videospiele auch immer wieder umtreibt, was immer wieder aufkocht. Und dass ich euch beide eingeladen habe, hat natürlich einen Grund, weil wir wollen so einen zweigeteilten Cast machen. Also wir wollen erst über America's Army Proving Grounds reden. Johannes, du hast es gespielt. Rainer, weiß ich jetzt gar nicht, ob du hast es auch gespielt, oder?
Ich habe das neue Add-on noch nicht gespielt. Also ich kenne America's Army, allerdings bin ich tatsächlich, ich habe es versucht auch wieder, diesmal auch mit guten Gründen, habe es nicht geschafft, mir zu diesem Podcast rechtzeitig anzusehen, allerdings haben mich so schlau gemacht darüber.
Okay, ja, da musst du jetzt kurz den ersten Teil des Podcasts einfach so aushalten, indem Johannes und ich da ein bisschen was drunter halten. Okay. Und später wollen wir dann zu einer Diskussion mal so ein bisschen über Militainment, wie du das mal ganz schön genannt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob der Begriff jetzt nativ von dir ist, aber ich fand, der passte eben ganz gut so auf dieses Militär, Krieg und Militarismus als Form der Unterhaltung und uns da mal ein bisschen drüber möglicherweise auch auseinandersetzen, ob das eine legitime Form der Unterhaltung ist oder was das eigentlich mit dem Rezipienten von so einem Militainment ausmacht. Ja. Johannes, wir haben das beide gespielt, das America Army Proving Grounds ist der, lass mich lügen, vierte Teil müsste es mittlerweile sein, kann es sein?
Ich hätte jetzt dritter gesagt, aber lass mich da gerne berichtigen, also ich weiß es nicht.
Aber es gab ja doch America's Army 3 und dann war doch erstmal eine längere Pause und das neue ist doch jetzt dann der vierte, wenn mich nicht alles täuscht.
Aber. Okay, gut, dann kann auch schon sein, dass es schon der vierte ist. Nach dem ersten beziehungsweise dem zweiten, da habe ich noch reingeguckt, ist das Ganze an mir vorbeigezogen. Und dann ist es jetzt auch mir auf Steam aufgefallen, du hast es ja angesprochen, und dann habe ich auch gesehen, dass es bei Steam das jetzt umsonst gibt als Free-to-Play-Shooter. Und mir dann mal auf deinen Hinweis hin mal reingeguckt. Aber vorher das auch nicht mehr weiterverfolgt, die Entwicklung der Reihe.
Es ist auch irgendwie ganz komisch, weil den gibt es zwar kostenlos auf Steam, er ist aber aktuell noch so als Beta-Produkt irgendwie, wird er da geführt. Man kann da irgendwie reinspielen und wenn man sich anmeldet, steht auch dann, ja, willkommen zur Beta und so. Aber es gibt keine Informationen, wie lang die Beta läuft oder was das überhaupt die Beta jetzt ausmacht. Also ich finde das alles sehr nebulös. Wir haben uns vorher schon mal unterhalten für einen Podcast und das ist auch der Grund, warum wir diese Diskussion angehängt haben, weil wir eigentlich beide der Meinung waren, also für so einen langen Podcast gibt es jetzt nicht wirklich viel her, weil eigentlich ist das ein relativ Standard 0815 Multiplayer-Shooter, also so ein Counter-Strike mit Militäreinheiten.
Genau. Also ich würde eher Richtung Call of Duty sagen, einfach ein schneller Team-Shooter mit Capture the Flag-Modus.
Das ist auch der einzige, den es gibt, ne? Es gibt 6 gegen 6 oder 12 gegen 12.
Genau.
Und nur Capture the Flag, der einzige Modus, den es bisher gibt.
Genau, oder? Gibt auch nicht so viele Spieler. also ich fand's sehr, sehr enttäuschend, weil ich den ersten America's Army Teil spielerisch echt klasse fand. Also da kann man nun eben, reden wir ja später noch drüber, wie man das Ganze sonst bewerten möchte, als Propagandaspiel und so. Aber als spielerisch fand ich's total klasse, diesen sehr realistischen Ansatz, den es gefahren hat. Bis hin dazu, dass du ja, um überhaupt spielen zu dürfen und auf die Server zu dürfen, erstmal diesen Trainingsparcours absolvieren musstest, der auch nicht so aller normales Tutorial, Call of Duty Tutorial super einfach war, renn einmal hier durch und schieß einmal da auf die Pappkameraden, sondern man musste ja wirklich auch auf diese Shooting Range und musste dann da die Ziele treffen und je nachdem, wie gut man dann abgeschnitten hat, hat man eine andere Bewertung bekommen und hat dann auch Zugang zu anderen Waffen, glaube ich, wieder bekommen. Also ich glaube, um die Sniper zu bekommen oder die Sniper-Laufbahn oder wie auch immer das Sniper-Training freischalten zu können, musste man sogar besonders gut abschneiden, wenn ich mich da richtig erinnere. Also ich meine, dass da irgendwie so
was war. Das stimmt schon.
Genau. Und zum Beispiel für das Medic-Training, das wurde, glaube ich, im Nachhinein noch eingeführt, das gab es so einfach noch nicht.
Da musste man so einen Medizintest machen, ne?
Da musste man wirklich einen Medizintest machen. Da musste man sich eine halbe Stunde einen Vortrag anhören über Erste-Hilfe-Maßnahmen und dann im Nachhinein einen Medizin-Erste-Hilfe-Test machen und Fragebogen beantworten. Und nur wenn man das geschafft hat, dann durfte man auch Medic spielen. Und das fand ich eine klasse Idee irgendwie.
Ich habe auch die alten Teile als relativ komplexe Taktik-Shooter in Erinnerung. Also, dass du auch wirklich auch ein Team managen musst. Ich habe immer das Problem, es gab ja von THQ gab es ja auch mal so einen Militär-Shooter. Wie hieß der denn noch?
Full Spectrum Warrior, meinst
genau. du, ne? Genau. So, der war noch ein Tick-Tack-Tischer. Und ich habe irgendwie das Problem, dass das manchmal in meinem Kopf verschwimmt. Ich nicht mehr genau weiß, welchen ich da meine, ob ich da was verwechsle. Aber ich meinte bei America's Army, dass das eben auch ein bisschen taktischen Tiefgang hat. Also, dass das nicht so ein klassisches Call of Duty Run and Gun war. Und umso enttäuschender fand ich dann jetzt auch dieses Proving Grounds, weil da irgendwie überhaupt keine Taktik mehr drin ist. Also, sie haben zwar in diesen Textboxen zwischendrin, wenn sie dann mal kurz was erklären, da sagen sie mal, wie wichtig Taktik ist, man soll sich mit seinem Team absprechen. Aber eigentlich ist es ein ganz normaler Multiplayer-Shooter. Das Einzige, was so ein bisschen Team-Taktik ausmacht, ist halt, dass es, und das unterscheidet es auch so ein bisschen von anderen vergleichbaren Genrevertretern, das ist halt sowas wie Wiederbeleben und Heilen und du kannst Gegner fixieren, zum Beispiel, indem du halt dann so, was sind das, diese Plastik-Handschellen, was die mal haben beim Polizei oder Militär, wo du so diese Ratschen oder wie das heißt, so festziehst. Und dann kannst du halt einen Gegner fixieren und dann kann der nicht mehr wiederbelebt werden.
Genau, das, also dieses Wiederbeleben ist auch ungefähr das einzige Teamtaktische, was mir aufgefallen ist. Ja, das ist eben, und das kennt man ja auch aus Spielen wie Battlefield oder so. Also das Rad neu erfunden haben sie da definitiv nicht. Und alles andere ist wirklich auf schnelle Multiplayer-Action ausgelegt. Das Zielen und Schießen ist total einfach. Und ja, es ist einfach ja schnelle Action, wie man es aus Call of Duty kennt, und hat eben nichts mehr mit diesem ursprünglichen America's Army zu tun, das echt wirklich sehr, sehr langsam war, wo das Zielen über Kimmer und Korn schwierig war mit, ja, schwankender Waffe und so, wo man wirklich taktisch und langsam vorgehen musste, weil man auch sehr schnell hops gegangen ist, wenn man getroffen wurde. Und ja, das jetzt war einfach nur enttäuschend, das kurze Anspielen.
Jetzt waren wir beide so verstanden, dass es Free-to-Play ist. Ich habe aber keinerlei Spur von irgendeinem Item-Store oder von irgendeiner Möglichkeit, was auf Free-to-Play hindeutet, gefunden. Oder hast du da irgendwas gesehen?
Nee, ehrlich gesagt, jetzt, wo du es ansprichst, nee, wahrscheinlich haben wir beide einfach diesen Free-to-Play-Terminus oder Begriff benutzt, weil es jetzt inzwischen so gewohnt ist, dass wenn ein Spiel umsonst spielbar ist, gerade Multiplayer-Shooter, dann ist es ja im Moment Free-to-Play. Wahrscheinlich ist es ist ja America's Army, es ist ja eben von der US Army hergestellt, holen die sich ihren Profit dann dadurch, dass sie wirklich damit einfach Rekruten anwerben wollen.
Ach so, okay, ja, stimmt. Nee, es steht auch wirklich Free-to-Play mit dabei, aber ich verbinde dann Free-to-Play natürlich logischerweise automatisch mit einem Item-Store oder In-Games-Items, die man kaufen kann. Und jetzt hast du aber völlig recht, klar, wenn die das natürlich als Werbespiel rausbringen, dann brauchen die keinen Item-Store, sondern sagen die halt, das ist halt eine Werbemaßnahme für uns, so wie, weiß ich nicht, hier Moorhuhn oder sowas, was ja für diese Whisky-Marke Werbespiel war und auch einfach so als Freeware verschenkt wurde. Damals wusste man halt noch nicht, was Free-to-Play ist, aber im Grunde war es ja das Gleiche. Das Spiel durfte ja einfach, weiß nicht was, ob es noch Disketten waren damals, hat man das Ding ja einfach so getauscht auf eine Diskette, die keinen Kopierschutz hatte. Aber du hast natürlich recht, die schenken das einfach so her. Rainer, du hast jetzt schon gesagt, du hast auch America's Army früher mal gespielt. Mhm. Welche hast du gespielt? Oder?
Ich glaube, das war tatsächlich der erste Teil. Allerdings muss ich zugeben, dass ich da wirklich nur das Interesse angesehen habe. Also ich war da wenig aktiv drinnen. Ich habe interessant gefunden, eben, dass man tatsächlich da in den Tutorials da wirklich gezwungen wird, sich hinzusetzen in ein virtuelles Klassenzimmer und dort auf eine virtuelle Tafel zu schauen und auch nicht weiterkommt und auch nicht zum Schießen gehen darf, solange man nicht da irgendwie diese Tests absolviert hat. Also das hat mich sonst sehr daran erinnert, dass ja das Hauptziel der Armeeausbildung ist ja eigentlich die Disziplinierung und das hat eigentlich da gleich angefangen. Also insofern merkt man schon, dass es ein Unterschied zu einem anderen Spiel ist. Also es geht da nicht nur um den Spielspaß, sondern es hat schon einen gewissen Sinn dahinter.
Genau, dann lass uns doch mal zur Diskussion kommen. Also, weil America's Army, das ist ja schon seit dem ersten Teil, war auch bekannt und stand ja auch damals schon so ein bisschen in der Kritik und ist ja auch immer so ein gern zitiertes Beispiel, wenn es wieder mal um die Killerspieldebatte geht und ähnliches, dann heißt es immer so, ja, wenn sogar die Army so ein Spiel macht, dann ist ja ganz klar, dass die damit irgendwie Leute rekrutieren wollen, weil die dann geil aufs Töten werden, wenn sie so ein Spiel spielen. Wie siehst du das, wenn die Army ein Spiel finanziert, sei jetzt mal irgendwie, jetzt ohne jetzt mal oder mal außen vor zu lassen, ob die jetzt wirklich damit irgendwie Leute trainieren wollen oder anwerben wollen, glaubst du, man kann das einfach auch als harmlose Unterhaltung wahrnehmen, Rainer?
Ich sehe das schon als problematisch, und zwar nicht in dem Sinn, dass man also mit diesem Gerät, das ist ja zweigeteilt, also einerseits ist das ja für viele Spieler quasi ein Qualitätsmerkmal, die richtige Army, die richtigen Jungs mit den richtigen Knarren, die trainieren mit demselben Teil, das ich da jetzt irgendwie auch ausprobieren kann. Das ist einerseits natürlich auch ein Anreiz, das zu spielen. Andererseits der Sinn von dem Ganzen von Seiten der Regierung oder der amerikanischen Armee dann aus ist natürlich jetzt nicht da jemanden tatsächlich damit zu trainieren, auf ein richtiges Schlachtfeld zu gehen, sondern da geht es ja nur ums Image eigentlich in Wirklichkeit. Also da geht es darum, von der Armee ein positives Image in der Öffentlichkeit aufzubauen. Und da muss man natürlich jetzt aber auch gleich eins sagen, wir als Europäer sind ja eigentlich überhaupt nicht die Zielgruppe von America's Army jetzt. Also wir spielen das vielleicht zum Spaß, aber grundsätzlich in den USA selber die amerikanische Armee, die wirbt andauernd um Rekruten. Also die kommen auch auf Schulen, um dort irgendwie neue Rekruten zu suchen. Und da ist natürlich ein solches Spiel, was also irgendwie da das Ganze natürlich in einen Entertainment-Zusammenhang stellt, schon ein wichtiges Image-Tool. Also es geht jetzt meiner Meinung nach da gar nicht so sehr darum, tatsächlich, wie das immer noch vorgeworfen wird, jemanden zum Schießen irgendwie auszubilden, sondern es geht eigentlich nur darum, beim ganzen Militainment ein positives Image zu erzeugen und eben dieses Produkt zu verkaufen. Das Produkt heißt in dem Zusammenhang eben die amerikanischen Streitkräfte. Mhm.
Johannes, wie siehst du das? Fühlst du dich da irgendwie, kannst du das ausblenden oder nimmst du das dann irgendwie immer wahr, wenn du sowas spielst? Oder?
Ich weiß, dass ich damals, als ich das erste America's Army gespielt habe, da das erste Mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe oder ins Stutzen gekommen bin, weil es da ja auch wirklich so war, dass man wirklich seine Adresse, also sich da anmelden musste und mit Adresse und so, wo ich gedacht habe, so, was jetzt aber natürlich für jemanden, der kein amerikanischer Staatsbürger ist, nicht so ein Drama ist, weil mich die amerikanische Armee nicht anschreiben wird, ob ich ihr nicht beitreten möchte. aber ich weiß, dass ich damals so ein bisschen ins Stutzen gekommen bin. Im Endeffekt kann ich es aber tendenziell, blende ich sowas eher aus. Mach mir nicht so großartig Gedanken drum. Es ist natürlich so, wie du auch sagst, Rainer, dass es der Army darum geht, sich möglichst positiv darzustellen. Das macht sie eben über sowas, ja, wie Videospiele, das macht sie ja auch über so Auftritte, die sind ja überall vertreten, also sei es bei irgendwelchen Sportveranstaltungen oder sei es beim Spring Break, wo die US Army da ihren Stand hat und, keine Ahnung, kostenlose Getränke verteilt oder irgendwie so. Das ist ja ganz, gerade die US-Armee ist da ja sehr, sehr offensiv, was Werbung angeht und sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und sich positiv eben zu präsentieren. Das, ja, die Bundeswehr, wenn man sich das in Deutschland anschaut, ist mir das allererste Mal aufgefallen, dass die ja auch auf der Gamescom vertreten waren.
Wollte ich jetzt gerade nämlich sagen, die sind nämlich immer schon auf der Gamescom gewesen. Also ich weiß auch die letzten Jahre schon. Und auch öfter mal, ich weiß, dass ich, kann mich gar nicht mehr genau erinnern, ich war auch mal auf so einem Tag der offenen Tür in der Kaserne. Und ich war ja auch selber bei der Bundeswehr und da gab es schon auch immer so Werbeveranstaltungen und sowas. Und das ist jetzt auch noch mehr geworden, weil seit, wann ist jetzt, vor 2 Jahren oder sowas, die Wehrpflicht abgeschafft wurde, ist natürlich auch der Zwang, Nachwuchs zu rekrutieren, größer geworden. Weil früher war es halt einfach so, durch die Wehrpflicht war da halt jeder junge Mann, in der Theorie zumindest, später war es ja dann so, dass es dann nur noch ein kleiner Prozentteil war, aber jeder Mann über 18 musste halt irgendwann mal zum Bund und ein Teil davon ist dann halt auch dabei geblieben. Das heißt, so hat sich der Nachwuchs dann rekrutiert. Und jetzt müssen die halt wie normale Arbeitgeber für sich werben. Und genau, ja, und was die Army ja schon seit Ewigkeiten macht, muss die Bundeswehr jetzt ja auch für sich entdecken, dass sie irgendwie an neue Rekruten kommt. Glaubt ihr, dass dann so ein Spiel funktioniert? Also Rainer, für dich ist jetzt natürlich blöd als Österreicher, weil du natürlich dann den Vergleich nicht so kennst, du wirst jetzt nicht irgendwelche Bundeswehrstände im Einkaufszentrum haben, wo Leute versuchen zu rekrutieren. Aber glaubst du, dass da möglicherweise auch mal ein Spiel kommt, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, die könnten das finanzieren oder würden das finanzieren, um so ein als valide Rekrutierungsmaßnahme?
Also ich glaube, man kann das überhaupt nicht vergleichen, Europa und die USA. Die USA, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber die USA geben ja so viel Geld fürs Militär aus wie die nächsten 40 Staaten, wenn ich mich recht erinnere, zusammen. Das heißt, es ist dort einfach eine riesige, wahnsinnig viele Milliarden schwere Industrie, die da gleichzeitig dahinter steckt. Und man, das hört sich jetzt wahrscheinlich platt an, aber die haben natürlich ein Interesse daran, ihr Produkt zu verkaufen. Und da gibt es den schönen Spruch, die Bombe ist das perfekte Produkt, weil die wird einmal verwendet und dann muss man eine neue kaufen. also es ist, ich glaube einfach, dass da schon sehr starke wirtschaftliche Interessen logischerweise dahinter stehen. Da braucht man jetzt gar nicht so viel den Aluminiumhut aufsetzen und die Verschwörungstheorien auspacken. Krieg ist in Amerika ein Riesengeschäft als erstes einmal. Und das kann man sich auf Europa so umgelegt nicht eigentlich vorstellen, meiner Meinung nach. Also ich nehme an, dass die Bundeswehr auf der Gamescom auch natürlich für Rekruten wirbt. In Österreich gibt es am Nationalfeiertag immer ähnliche Veranstaltungen, wo also irgendwie ganz stolz die Eurofighter und die noch nicht ganz so abbruchreifen Panzer vorgeführt werden. Aber grundsätzlich glaube ich, dass da tatsächlich wir als Europäer mit Befremden wahrscheinlich auf diese amerikanische militärische Welt schauen. Also das ist dort wirklich etwas anderes, meiner Meinung nach. Wir kriegen es halt als Entertainment-Benutzer aus der Ferne mit, aber wir sind nicht das Zielpublikum.
Aber wir nehmen das ja wahr. Und das ist ja auch was, wo ich jetzt mal den Kreis ein bisschen größer schließen möchte und jetzt gar nicht mich so sehr auf das America's Army konzentrieren will, sondern so grundsätzlich auf dieses, was ich schon angesprochen habe, dieses Militainment. Da hast du letztens rein auf Twitter geschrieben, mal ehrlich, Clancy's Militainment ist genau wie CSI mit Schuld, dass die Leute beim NSA-Skandal nur resigniert mit den Schultern zucken. Das war jetzt zu Tom Clancy, der ja vor wenigen Tagen jetzt dann verstorben ist. Glaubst du tatsächlich, dass die Leute halt dann sowas, so Bücher lesen und darauf dann wirklich ihre Meinung bilden oder dass das so langsam durchsickert, was in diesen Büchern als Weltbild oder möglicherweise Politikansicht drinsteht?
Also da muss man sehr vorsichtig sein, gerade im Games-Umfeld, weil wenn man da von Desensibilisierung spricht, dann wird einem ja sofort von Müttervereinen Recht gegeben, ja, und jeder Counter-Strike-Spieler ist dann der potenzielle Amokläufer. Das meine ich überhaupt nicht, wenn ich von Desensibilisierung rede in dem Zusammenhang. Aber ich glaube schon, wenn einem jetzt nicht nur im Computerspielen, sondern allgemein, also eben CSI ist ein gutes Stichwort, Tom Clancy ist auch ein gutes Stichwort, wenn einem, 24 ist ein gutes Stichwort, wenn einem konstant und ganz selbstverständlich gezeigt wird in erfolgreichen Entertainment-Produkten. Und CSI zum Beispiel ist ja tatsächlich die erfolgreichste Serie der Welt lange Zeit.
Darf ich ganz kurz einhaken? Das erklär mir mal die Brücke zu CSI. Also Tom Clancy verstehe ich, 24 verstehe ich, weil da geht es immer um War on Terror und genau, die guten Amerikaner. Und wenn man nur alles plattbombt oder die Leute lang genug foltert, dann wird das The Good Will Prevail, so ungefähr. Aber CSI ist jetzt erstmal nur eine Krimiserie.
Genau, es geht ja da um die Methoden eigentlich eher. Also und der Konnex ist jetzt der, dass in Österreich, ich glaube, das ist ein österreichisches Produkt tatsächlich, ich weiß nicht, ob der europäisch auch vergeben wird, gibt es den Big Brother Award. Ich nehme an, der ist in Deutschland, den gibt es in Deutschland auch. Also der wird jetzt vergeben für besondere Verdienste um den Überwachungsstaat. Und im Jahr 2007 wurde der in Österreich zumindest vergeben an den Drehbuchautor von CSI, mir ist der Name entfallen, und zwar mit der Begründung, dass durch die fixe Verankerung von eigentlich datenschutzrechtlich totalen Wahnsinnsmethoden, nämlich die ganz selbstverständliche Verknüpfung aller Datenbanken, das ganz selbstverständliche Verwerten von Genmaterial etc. Also dadurch, dass diese Methoden einfach so ganz selbstverständlich und notwendig gezeigt werden und dem Fernsehzuschauer somit 100-mal in einer Season gezeigt wird, das ist notwendig, um diesen bösen Mörder zu überführen. Also das trägt meiner Meinung nach schon was dazu bei, irgendwie im Zuschauer eigentlich dann den Boden aufzubereiten und zu sagen, naja, wenn es was nutzt, dann muss man es halt machen in dem Zusammenhang. Und das habe ich auch mit meinem Tom Clancy und CSI-Vergleich gemeint. Wenn einmal 100-mal irgendwo gesagt wird, die Atombombe ist jetzt irgendwie im Präsidenten-Oval Office und wenn jetzt nicht dieser Hassan hier irgendwie gefoltert wird ganz schnell, dann werden wir alle sterben. Kann ich mir schon vorstellen, dass da im Zuschauer, wenn das wirklich 100-mal passiert und immer wieder und also als Grundelement eigentlich, ist es immer in letzter Sekunde nur durch diese Methoden irgendwie möglich, alles noch zu retten, naja, dann wird die Akzeptanz höchstwahrscheinlich auf lange Sicht schon eher steigen für solche Methoden. Auch wenn sie eigentlich vom Gesetz her ja nicht vorgesehen oder sogar verboten werden, wie es eben bei den NSA-Skandalen jetzt der Fall ist.
Mhm. Johannes, hast du früher Tom Clancy oder sogar heute noch Tom Clancy gelesen?
Gelesen noch, wirklich noch nie. Mich interessiert es wohl, also ich bin grundsätzlich für die ganze Thematik wohl empfänglich. Also ich kenne natürlich viele Verfilmungen seiner Bücher. Also Jagd auf Roter Oktober etc. pp. Kenne ich schon. Ich habe die Bücher halt, wie gesagt, nie gelesen. Sonst Spiele gespielt, wo sein Name drüber steht. Mhm.
Würdest du denn jetzt bei den Spielen auch behaupten, ja, da wird halt immer so ein amerikanischer Patriotismus und auch so eine Legitimierung von Militarismus und amerikanischer Hegemonialpolitik weht da durch diese Spiele durch und das nimmt man eben als Spieler so mit auf, ungefragt möglicherweise?
Ich glaube, das ist... Entschuldigung, ja. Sorry. Nee, ist, ja, du hast schon recht, also es ist auf jeden Fall mit drin. Und vielleicht hat es in letzter Zeit etwas abgenommen, dass es etwas kritischer hinterfragt wird. Natürlich ist das voll da drin, gerade in den Tom Clancy-Spielen, sprich also sowas wie Splinter Cell oder sowas wie Rainbow Six, wo du eben ja selber von diesen Methoden Gebrauch machst, um dein Missionsziel zu erreichen und gegen dann die bösen Terroristen vorzugehen als die guten Amerikaner. Das ist ja einfach genau das Klischee, das von dem Rainer gerade auch schon gesprochen hat.
Aber ist das denn, möglicherweise erleben wir das halt einfach in unserer Generation jetzt so als vornehmlich amerikanisches Phänomen, weil natürlich viel unserer Kultur und auch unserer Popkultur vor allen Dingen halt amerikanisiert ist, weil wir gucken amerikanische Serien, wir lesen Bücher von amerikanischen Autoren, gucken amerikanische Filme. Das ist natürlich dann alles sehr amerikazentrisch. Aber es gibt doch, sagen wir mal, die als klassisches Beispiel irgendwie die Lanzer-Heftchen oder sonst was, die gab es doch in den 50er Jahren schon, wo man eigentlich gedacht hat, okay, gerade so nach dem Krieg hätten doch Leute überhaupt keinen Bock auf noch mehr Militärgeschichten und sonst was haben müssen. Und da haben sie auch dann die Kriegsromantik-Geschichten gelesen. Und aber witzigerweise ist doch gerade diese Nachkriegsgeneration so eine sehr pazifistisch angehauchte, und die war ja auch, hat sich ja auch sehr kritisch gegen die eigenen Eltern gewendet, wo man gesagt hat, ja, ihr seid die Generation des Zweiten Weltkriegs und was habt ihr da zugelassen? Und von deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen und sowas. Solche Sprüche sind ja damals entstanden. Und trotzdem gab es damals Militärliteratur. Und als uns ging jetzt meistens nicht Lanzer-Heftchen, die war jetzt als Beispiel, aber halt auch so Steiner, das Eiserne Kreuz waren damals, waren Bestsellerbücher. Also ist das einfach nur, nehmen wir das halt jetzt so als amerikanisches wahr, aber gibt es diese Faszination für Militärthemen eigentlich nicht schon immer, Rainer?
Ich bin mir da nicht ganz sicher, jetzt die Lanzer-Literatur, von der du sprichst, also der Begriff stammt eigentlich, glaube ich, eher aus der Zwischenkriegszeit, beziehungsweise sogar schon aus der noch vorher. Nach dem Zweiten Weltkrieg bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann nicht eher schon in Richtung Antikriegsliteratur oder Antikriegsfilm geht, wo natürlich
also auch die romantisierenden Lanzer-Hefte gibt es heute noch.
Die gibt's heute noch natürlich, ja. Aber also die hat's auf jeden Fall auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Ich habe eigentlich eher den Eindruck gehabt, dass es direkt so im Eindruck des Zweiten Weltkriegs in der Folge dann eher wahrscheinlich das Bedürfnis gegeben hat, das einmal ganz 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 schlimm zu verdrängen. In Österreich auf jeden Fall, in Deutschland sicher weniger. Dass Krieg faszinierend ist und dass die Beschäftigung mit Gewalt und mit militärischem und mit Ereignissen von solch elementarer Natur eigentlich, dass das im Menschen drinnen ist, das ist logisch. Also darum würde es mir jetzt nicht gehen. Also da aufzurufen, allem Krieg abzuschwören, nur mehr sich mit Gänseblümchen zu bewerfen, das ist wahrscheinlich ein bisschen naiv. Für mich geht es da eher darum, wie wird das dargestellt? Wird es verharmlost? Wird es glorifiziert? Wenn man zum Beispiel jetzt die Zeit des Kalten Krieges ansieht, das war ja eine große Hochzeit der Verknüpfung von Hollywood und Propaganda. Jetzt zum Beispiel, wenn wir an Top Gun denken und ähnliches, also das sind ja wirklich eigentlich kriegverherrlichende und das Militär verherrlichende Produkte. Also Top Gun hat sicher jeder von uns gesehen. Da wollte nachher jeder mit einer F-15 durch die Gegend fliegen und die bösen Russen, die Gesichtslosen in ihren
Mitteln. Es gibt ja auch die urbane Legende, ich weiß nicht, ob die stimmt, dass halt wirklich die Navy Rekrutierungsdesks, also so kleine Rekrutierungsstände vor den Kinos aufgebaut hat, wo die Leute dann sich nach dem Film sofort eintragen konnten.
Na, das stimmt hundertprozentig. Also es hat ja auch bei diesen Filmen, die also gerade das amerikanische Militär in diesem Licht zeigen, da hat ja das amerikanische Militär mitfinanziert und mitproduziert. Also das ganze Kriegsgerät, das wurde da ja gratis zur Verfügung gestellt, um das zu machen. Also die Verknüpfung, darum, weil du ganz am Anfang gefragt hast, der Begriff Militainment, den habe nicht ich erfunden, sondern der ist eben tatsächlich dieser Fachbegriff für diese Zusammenarbeit zwischen Hollywood und dem militärisch-industriellen Komplex eigentlich. Und das gibt's bis jetzt. Also auch die Michael Bay Vehicle Transformers und so, also das ganze militärische Gerät, was da irgendwie gezeigt wird, das ist da drinnen unter Aufsicht des Pentagons. Also das ist jetzt kein Mythos, sondern das ist einfach die Tatsache. Also das
genau, das wollte ich auch gar nicht als Mythos jetzt, sondern also dass da finanziert wird, dass da teilweise eben ganze Flugzeugträger für Dreharbeiten bereitgestellt werden und ähnliches. Dass es gibt ja auch mal, ich habe da letztens so einen Artikel gelesen über diese, die heißt, glaube ich, Hollywood Desk oder sowas im Pentagon. Also es ist eine ganze Abteilung, die sich nur darum kümmert, dass Hollywood-Filme, die lesen die Drehbücher, sagen, ja, finden wir gut, wollen wir unterstützen, aber bitte die und die Szene müsst ihr rausschreiben, weil da kommt das Militär zu schlecht weg oder sowas. Also und wenn ihr das so und so ändert, dann stellen wir euch irgendwie 15 Panzer für Dreharbeiten zur Verfügung und so. Also das gibt's ja wirklich faktisch. Ich habe aber noch von diesem Rekrutierungs Desks bei Top Gun habe ich jetzt noch nie ein Bild gesehen oder sowas. Ich weiß halt nie, ob das jetzt tatsächlich nur so eine urbane Legende ist oder ob es die dann wirklich gab, dass die sich direkt in den Kinos aufgestellt haben. Dass die natürlich was mitfinanziert haben und sowas, das ist unbestritten. Genau, jetzt Jetzt hast du schon irgendwie dieses angesprochen mit diesem militärisch-pop-industriellen Komplex. Du hast da nämlich einen Blog-Eintrag zugeschrieben auf Videogame Tourism. Den verlinken wir auch im Podcast-Eintrag dann nochmal. Erklär doch nochmal kurz in so ein paar Sätzen, was mit diesem militärisch-pop-industriellen Komplex genau gemeint ist, weil das ist jetzt erstmal ein sehr verwirrend klingendes Wort.
Achso, das ist natürlich ein kleines Wortspiel mit diesem berühmten militärisch-industriellen Komplex, der also ja, nicht nur in den Köpfen von Verschwörungstheoretikern, sondern eigentlich doch, kann man schon sagen, recht real großen Einfluss auf die US-Außenpolitik und auch Innenpolitik wahrscheinlich hat. Das ist eben ein riesiges wirtschaftliches Unternehmen, das natürlich mit politischen, militärischen und auch gesellschaftlichen Mitteln irgendwie seine Interessen vertritt. Wie gesagt, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das beschreibt jetzt eigentlich nur eben die Verknüpfung einer Industrie mit der Politik und eben dann im Sinne des Entertainments mit Hollywood etc. auch mit der Gesellschaft tatsächlich. Und mein Punkt wäre eben da gewesen, dass sehr viele Teile der Unterhaltungsindustrie tatsächlich mit dieser Faszination des Militärischen eben da ganz bewusst spielen. Es ist ja kein Zufall, dass also gerade die ganz großen Blockbuster eben so Call of Duty, Battlefield etc. eben eigentlich ganz, muss man sagen, fantasielos mit diesen militärischen Bildern und mit diesen militärischen Themen da spielen. Es gibt da diese Faszination des Realen, diese Faszination des möglichst großen Realismus. Mit dem ist es natürlich in der Tatsache nicht so weit her, aber das ist eben ein Verkaufsargument. Und ja, aus dieser Verknüpfung heraus entsteht halt einerseits ein für Computerspiele recht schlechtes, weil leicht von außen angreifbares Gemisch aus ja, amerikanischen Hurra-Patriotismus und Militarismus und andererseits halt auch eine gewisse, meiner Meinung nach, eine gewisse Themenarmut eigentlich, weil man das Computerspiel hätte ja den großen Vorteil, es könnte ja alles abbilden, dass man dann so oft in so staubig-grauen Nahostländern mit irgendwelchen M16s unterwegs ist, ist eigentlich aus meiner subjektiven Games-Spielersicht ja, ist eigentlich auch ein bisschen deprimierend. Mhm.
Johannes, wenn du irgend jetzt was für GameStar schreibst, siehst du dich da als Journalist in der Verantwortung, dass du bei so Spielen möglicherweise das Kritische dahinter fragen musst, wenn es um Militärthemen geht, dass du möglicherweise sogar darauf hinweisen musst, oder sagst du, das ist nicht meine Aufgabe, ich muss ein Spiel für ein Spiel als Produkt beurteilen, ob das sich lohnt zu kaufen, spielenswert ist und was dann da inhaltlich drin ist, ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen.
Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich würde sagen, bei so einem normalen Battlefield oder sowas, solange es nicht ins stark super hurra patriotische oder also wo es wenn es nicht eine gewisse Grenze überschreitet, die mir jetzt aber persönlich jetzt bewusst noch nicht untergekommen wäre, wo man sagt, das ist wirklich ja kriegsverherrlichend oder so, wie es da wie der Krieg da oder was man da spielt präsentiert wird, so lange würde ich sagen, das ist ein Spiel, meine Aufgabe ist, das Spiel zu bewerten, da muss ich nicht vorwarnen, dass man das mit ein bisschen gewisser Distanz betrachtet, das Ganze. Das sollte jedem erwachsenen Spieler, für den die Spiele nun mal meistens gemacht sind, eigentlich selber klar sein.
Ist denn Call of Duty für dich ein kriegsverherrlichendes Spiel?
Call of Duty ist für mich ja schon, aber es ist im Rahmen. Also es ist das ganz Normale, was du heute in jedem oder auch schon über längere Zeit in jedem Hollywood-Action-Film mitbekommst. Und oder widersprichst du mir da, Rainer?
Also ich widerspreche überhaupt nicht. Ich finde, du hast das genauso gesagt, wie ich das vorher auch gemeint habe. Nämlich, du hast gesagt, das ist das Normale, wie man es auch in jedem Hollywood-Film in letzter Zeit eigentlich schon mitkommt. Und das habe ich vorher auch damit gemeint. Also es ist ja nicht so, dass da einzelne Produkte jetzt herausstechen würden mit besonderer, außer hin und wieder eben Modern Warfare 2, No Russian, natürlich skandalträchtig, ja, etc. Aber grundsätzlich ist es halt einfach ein Level, der halt einfach unscheinbar angehoben wird die ganze Zeit. Also wie zum Beispiel, wie oft tatsächlich Folterszenen vorkommen in großen Blockbuster-Franchises, das war vor 10 Jahren auch noch anders, aber das Thema war natürlich in den Medien, das ist gerade in den USA groß diskutiert worden, Waterboarding etc., Abu Ghraib etc. Und es ist heutzutage eigentlich nichts Besonderes mehr, dass eine Folterszene wie im letzten Splinter Cell oder so vorkommt. Es wird vielleicht kurz darüber gesprochen, aber grundsätzlich wird da nicht darüber diskutiert, was jetzt da, warum das drinnen vorkommt oder was tatsächlich da, ob das jetzt problematisch wäre. Ganz aktuell, es hat ja das Rote Kreuz, glaube ich, heute oder gestern für großes Aufsehen gesorgt, weil da gefordert wurde, dass gerade in der interaktiven Unterhaltung, also in Computerspielen, doch darauf Rücksicht genommen werden sollte, was das internationale Kriegsrecht etc. aussagt. Das heißt, es war dann unter den recht reißerischen Headlines, sollen auch virtuelle Kriegsverbrecher verfolgt werden in den breiten Medien. Das ist natürlich, also die Frage geht es eigentlich nicht, sondern es geht eigentlich darum, wie selbstverständlich muss man hinnehmen, dass zum Beispiel Wehrlose exekutiert werden im Computerspiel, ohne dass darüber diskutiert wird. Wie selbstverständlich muss man hinnehmen, dass gefoltert wird, ohne dass darüber diskutiert wird. Und da fangen natürlich die allermeisten Gamer sofort an, reflexhaft zu schreien, nehmt uns nicht unsere Spiele weg. Und um das geht es eigentlich gar nicht, sondern es würde eigentlich eher darum gehen, darf man sowas hinterfragen oder eher nicht? Hm. Ich finde schon, man sollte es tun eigentlich.
Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Aufgabe war, Entschuldigung, Johannes, nicht Aufgabe, sondern ob das jetzt deine Intention war, auf diesen, es war im Spiegel nämlich auch ein Text, der aus der WASD zitiert wurde, und da war auch die Forderung, Kriegsverbrechen in Videospielen müssen mehr skandalisiert werden. Also die dürfen durchaus gezeigt werden, das wird gar nicht in Abrede gestellt, aber sie müssen eben kommentiert und eingeordnet werden, beziehungsweise skandalisiert im Sinne von, dass man das zwar zeigt, aber dann schon zeigt, was eigentlich eine Sauerei ist. Spielst du auf diesen Artikel an, Rainer, oder?
Ja, eigentlich schon. Also der ist von Michael Schulze von Klasser, der ja eigentlich wahrscheinlich sowieso die Idealbesetzung für diesen Podcast gewesen wäre. Das ist mir erst zu spät auch eingefallen. Der beschäftigt sich ja schon länger hauptsächlich eigentlich mit dieser Verbindung zwischen Militär und Videospielen. Hat auch Spiele geschrieben über die Bundeswehr, die deutsche und Spiele und das Werben der Bundeswehr an deutschen Schulen. Also das ist sicher auch ein Link-Tipp wert. Und ja, das Skandalisieren ist tatsächlich das, was eigentlich fehlt. Es wird das selbstverständlich hingenommen und das meine ich dann auch damit, dass wenn das dauernd als selbstverständlich dargestellt wird und es nichts Besonderes, dann in gewisser Weise, man ebnet damit schon ein bisschen auch, wie ich vom NSA-Vergleich gesagt habe. Beim NSA-Skandal ist genau das Skandalöse daran eigentlich, dass es allen mehr oder weniger egal ist, weil jeder sagt ja, das ist eh logisch, dass unsere E-Mails abgehört werden. Damit rechnen wir ja sowieso schon und ja, das wird natürlich auch bedingt durch Popkultur und durch Entertainment-Medien, die das also seit Jahren schon naheliegen. Mhm.
Johannes, du wolltest gerade noch was erwidern.
Nee, ich war nur bei diesen Folterszenen hängen geblieben. Ist ja auch gerade wieder ganz aktuell Thema mit GTA 5, wo ja auch, ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gespielt, mangels Konsole. Ich warte hoffend sehnsüchtig auf eine PC-Version. Aber da gibt es ja wohl eben auch eine sehr harte und auch lange Folterszene. Ich finde, über solche Dinge muss man dann schon reden. Das würde ich allerdings nicht im Rahmen eines Tests machen, es sei denn, es nimmt irgendwie so Einfluss auf die Handlung, dass ich dieses Spiel nicht mehr weiterspielen möchte. Sondern sollte man das getrennt davon, kann man darüber ja reden. Oder sollte man darüber reden, über solche Szenen. Und deshalb, ich finde, ja, solche Folterszenen oder solche Szenen haben in letzter Zeit wirklich deutlich zugenommen. Mhm.
Ja, ich muss aber tatsächlich die GTA-Folterszene ein bisschen in Schutz nehmen, in Anführungsstrichen, weil ich fand es halt ein bisschen schade, dass da wieder so ein Skandal rausgemacht wurde mit, ja, da wird gefoltert, Punkt. So, und ich habe die Szene schon gespielt und ich habe die halt ganz anders wahrgenommen. Jetzt nicht wegen der Folter, aber weil diese ganze Geschichte drumherum, was da parallel dazu passiert und ähnliches, das ist so eine zynische Darstellung auf diesen ganzen. Ich habe es irgendwann mal auf Twitter, glaube ich, den pathologischen War on Terror genannt. Also dieses, dass der Krieg gegen den Terror im Prinzip ja so absurd und krankhaft geworden ist, dass er eigentlich fast schon kranker ist als der eigentliche Terror und auch natürlich neuen Terror heraufbeschwört durch die Art und Weise, wie eben ja Leute in Abu Ghraib in Irak misshandelt werden im Krankenhaus, im Gefängnis oder eben in Guantanamo Bay ohne Gerichtsprozess und Vertretung durch Anwälte oder irgendwas eingesperrt werden und ähnliches. Und ja, und auch GTA ist dann auch wieder in dieser Szene so eine ganze Anspielung auch auf dieses Racial Profiling, also dieses, ja, das ist halt ein Typen im Bart, also und eine Mütze, also muss irgendwie ein Araber sein, also ist der Prinzip wahrscheinlich auf jeden Fall ein Terrorist. Und wenn es vielleicht nicht der ist, den wir jetzt gerade suchen, aber im Endeffekt, weil er halt einen Bart und einen Turban hat, wird er schon auch irgendwie böse sein und so. Und das fand ich, ist halt bei GTA, ist es halt total gut rübergekommen, aber es kam in der Diskussion ganz, ganz selten vor. Und da war ich halt ein bisschen enttäuscht, weil ich mir gesagt habe, ja, weil dann immer denkt, ja, darf ein Spiel Folter zeigen? Ich finde schon, dass es das darf. Und ich finde auch in GTA ist es so, dass ich das für mich persönlich halt sage, ja gut, ist das provokant? Natürlich ist das provokant. Ist das unangenehm? Natürlich ist es unangenehm. Aber politisches Kabarett, wenn ich es jetzt mal so im weiten Rahmen so einordnen darf, ist ja auch provokant und möglicherweise unangenehm. Und ich finde, das muss dann auch ein Medium sich erlauben können.
Natürlich, ich finde, das fehlt in Spielen ganz stark, dass Spiele mal ein bisschen schwierigere Themen oder kritisch anfassen oder behandeln, sondern dass eben nur so ein weichgespülter, ja, so eine 0815-Handlung, wir jagen den Oberterroristen, dass es nur sowas gibt. Und dass es halt eben viel zu wenig Spiele gibt, die eben sowas zeigen und dann aber in Frage stellen oder innerhalb der Geschichte so ausführlich behandeln, dass man sagt, okay, das ist ein vernünftiger Umgang mit sowas. Sondern im Gegenteil, es wird halt nur so als oft einfach nur, es verkommt einfach nur so zu so Schocker-Szenen, die dann irgendwie ja für Medienhype sorgen sollen oder den Spieler dann kurz schocken sollen und das ist innerhalb von 3 Minuten wieder vergessen. Ein anderes sehr positives Beispiel, das du, Rainer, auch in deinem Artikel da ansprichst, ist ja, mein Gott,
jetzt fällt mir der Name. Spec Ops The Line.
Genau, danke, Spec Ops The Line. Das ja, also das erste Spiel seit langer Zeit, das diese ganze Kriegsthematik eben sehr, sehr kritisch zeigt.
Wurde übrigens in der Presse aber dafür kritisiert, dass es als Shooter nicht innovativ genug gewesen sei. Also das habe ich wirklich sehr interessant und witzig gefunden, weil es eigentlich eben genau darum geht. Also da geht's eben.
Ja gut, das ist natürlich, aber das ist ja eine Unterscheidung zwischen, also wenn man dem Spiel vorwirft, dass es als Shooter nicht innovativ genug ist, ist es ja eine reine Trennung zwischen Story und spielerischen Inhalten, oder? Also
klar, ich glaube, was ihm vorgeworfen wurde, war eben, dass der Bruch zwischen was es sein will und was es erzählen will und dem, wie dann das Gameplay abläuft. Also so, oh, du bist der zerstörte, vom Krieg gezeichnete Soldat, aber trotzdem ballerst du in der Spielsequenz dann fröhlich munter irgendwie 100 Leute weg mit fetziger Rockmusik. Und da ging es mir dann auch so beim Spielen, dass ich irgendwie die Zwischensequenzen immer mit dem gebissen haben, was ich dann tatsächlich spiele.
Also das habe ich in dem Sinn nicht so empfunden, also die fetzige Rockmusik, die war eigentlich eher ein bisschen meiner Meinung nach schon recht ironisch eingesetzt und es waren, wenn man es mit, natürlich, das ist, jeder Antikriegsfilm kann auch als Kriegsfilm gesehen werden, also es gibt sicher genug, die Full Metal Jacket ansehen und auch sagen, boah, habt ihr gesehen, wie geil die Explosionen waren und so, also gibt es ein Antikriegsgenre überhaupt, es wird Krieg abgebildet. Krieg hat alleine vom Schauwert ja einen gewissen Reiz. Es ist allgemein schwierig, ein Spiel zum Thema Krieg zu machen, das dann gar keinen Spaß macht. Das wird wahrscheinlich auch irgendwie in dem Sinn nicht ganz hinhauen. Das ist ein schmaler Grat, sagen wir mal. Also wenn es so wenig Spaß macht, dass es wirklich eine Simulation eines unangenehmen Zustands wird, dann ist es wahrscheinlich sowas wie Ken and Lynch 2 Dog Days. Das wurde dann von allen gehasst, aber es ist halt einfach, wenn man einen Psychopathen zeigt, der einen schlechten Tag hat, dann kann das eigentlich fast keinen Spaß machen. Und genauso ist es bei Spec Ops The Line. Also das Repetitive und auch das eigentlich Sinnentleerte, man könnte schon argumentieren, dass das irgendwie auch eine Aussage gehabt hat eigentlich in dem Spiel. Brandon Keough, der hat ja ein langes, riesiges interpretierendes Buch zu Spec Ops The Line geschrieben mit dem schönen Titel Killing is Harmless. Das kann man jedem nur sehr anempfehlen. Also da sieht man dann, der hat schon sehr genau hingeschaut, was tatsächlich im Spiel drinnen ist, was einem vielleicht so beim normalen Durchspielen gar nicht auffällt. Das ist vielleicht eine Schwäche von Spec Ops The Line, dass man genau schauen muss, um tatsächlich immer mitzukriegen, was gemeint ist. Drinnen wäre sehr viel, aber ob es ganz erfolgreich war, ist die Frage eben. Aber ein anderer Ansatz als sonst ist es auf jeden Fall.
Eine Verteidigungsstrategie, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, von Videospielen, weil du vorhin schon diesen Aspekt angesprochen hast, der immer dann in der Killerspiel-Verbotsdebatte dann kommt, so, die wollen uns unsere Spiele wegnehmen. Da ist ja mal eine Verteidigungsstrategie, ja, wir sind alle erwachsen und wir können zwischen Fiktion und Realität unterscheiden. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel, Rainer, sowas sagst wie, ja, Clancy-Bücher und CSI und ähnliches, die, ja, setzen da irgendwie so uns was, irgend so Flausen in den Kopf, sage ich jetzt mal, dann unterstellst du uns ja eigentlich implizit oder Leuten, die diese Bücher lesen, Leute, die die Serie gucken und die Filme gucken, dass sie eben doch nicht so genau zwischen Fiktion und Realität unterscheiden können.
Also mein Argument ist da hauptsächlich einmal ein ästhetisches eigentlich, nämlich Folgendes, was ich schon vorher gesagt habe, ich finde es einfach wahnsinnig, wahnsinnig langweilig. Also auf Dauer immer dieselbe Rhetorik und auch dieselben Schauplätze und auch denselben Militarismus, also dieselben Sprüche, dieselben Handlungen vorgesetzt zu bekommen, das ist eigentlich was in Wirklichkeit ja, das muss ja eigentlich doch jeden Menschen langweilen, in Wirklichkeit. Also da geht es jetzt gar nicht so drum zu sagen, ah, oh Gott, davon werden wir alle jetzt zu brutalen Massenmördern desensibilisiert. Das ist ein absoluter Blödsinn, würde ich nie behaupten. Wie gesagt, mein Argument, mein erstes wäre ein ästhetisches zu sagen, das ist fad, langweilig, könnte man was anders machen. Und das zweite ist dann schon immer dieses Argument mit dem erwachsenen Medium. Das ist so erwachsen, wie sich ein 13-Jähriger das erwachsene Medium vorstellt. Nur weil ein Medium Sachen enthält, die nicht für einen 12-Jährigen geeignet sind, ist es nur lange nicht erwachsen. Das ist irgendwie, finde ich, ein interessanter Unterschied, der irgendwie viel zu kurz kommt. Wenn ein Spiel wie GTA infantil ist und wenn Titten drin vorkommen und Waffen und Folter, dann ist es nicht für Jugendliche geeignet, aber nicht unbedingt erwachsen. Und es ist schade, dass es die Erwachsenen-Titel eigentlich so selten bis gar nicht gibt. Das ist eigentlich ein großer Mangel. Also die hätte ich gern. Ich hätte gern Spiele, die nicht nur ein 12-Jähriger als erwachsen betrachtet, sondern die ich als Erwachsener auch als erwachsen betrachte. Also um es zu kurz zu fassen, ich glaube nicht, dass wir dadurch zu willenlosen Militaristen werden. Ich glaube einerseits, dass es langweilig ist und zweitens, dass es eben, ja, dass es interessantere Themen auch gäbe.
Ist denn Popkultur nicht eigentlich immer nur ein Spiegelbild der echten Welt? Also das heißt, was ja immer so ein bisschen, so der Vorwurf, der jetzt ein bisschen mitschwingt, ist ja, unsere Kultur, unsere Popkultur nimmt halt Einfluss auf das, wie wir über gewisse politische Themen, Geopolitik und Ähnliches denken. Aber ist nicht eigentlich die Tatsache, dass wir in einer sehr gewalttätigen Welt leben, mit zwei Kriegen, die jetzt laufen, wo sich auch irgendwie Deutschland wieder an dem Krieg beteiligt hat seit 60 Jahren und Ähnliches, und dass wir in einem europäischen Kontinent leben, der sich wild, gerade so ein aktuelles Thema, gegen Immigranten abschottet und quasi Fischern, die Leute, Immigranten, die im Meer schwimmen, aus dem Wasser holt, unter Strafe stellt, diese Tat, und sich mit Waffengewalt gegen alles wehrt und sowas. Ist das nicht einfach was halt auf unsere Popkultur zurückspiegelt? Also, dass wir dann auch eben Filme, Bücher, Serien und Ähnliches haben, die einfach nur die Realität abbilden und nicht andersrum?
Geht die Frage an mich? Also,
ja, also könnt ihr beide beantworten dann.
Also, wenn ich kurz sagen darf, das Interessante ist, dass das, glaube ich, ein subjektiver Eindruck ist, weil ich habe das Gefühl, wir leben in einer der gewaltfreiesten Epochen, die es überhaupt jemals auf dem Planeten gegeben hat. Da hat, glaube ich, Steve Pinker, das ist ein britischer Gehirnforscher, wenn ich mich nicht ganz täusche, ein Buch dazu geschrieben, genau zu dem Thema, der Titel kurz entfallen. Wir erleben praktisch keine reale Gewalt, ganz wenig. Unsere Großeltern haben sowieso durch Krieg etc. viel mehr reale Gewalt erlebt. Unsere Urgroßeltern ebenfalls, unsere Ururgroßeltern, da wurden ja an allen Wegkreuzungen Gehängte ausgestellt und die gesunde Ohrfeige war quasi Erziehungsmittel erster Wahl. Das ist alles heutzutage weg. Ich glaube eigentlich eher sogar, dass wir als Ausgleich dafür diese viele virtuelle Gewalt in unserer Umgebung haben. Also wir sehen vielleicht 50 oder 60 Morde in einem durchschnittlichen Fernsehabend, aber wir sehen nicht einmal, wie unsere Bockwurst zubereitet wird.
Ich glaube, das ist ein wirklich guter Gedanke, den du hast, weil ich glaube, wenn man einmal in Wirklichkeit gesehen hätte, wie jemand erschossen wird, dann bräuchte man den Rest seines Lebens keinen Shooter mehr spielen. Also ich habe es zum Glück selber noch nie gesehen müssen, deswegen kann ich noch bei der GameStar arbeiten. Nein, aber das, ich glaube, dieses wirklich, dass das so ein gewisser Ausgleich ist für etwas, was wir irgendwie in uns tragen, dass dieser leichte Hang zur Gewalt, das könnte wohl sein.
Ist auch super, weil ich finde ja, jeden Ego-Shooter zu spielen ist ja viel besser, als ein Ei aus Bodenhaltung zu essen. Also, weil ja, es wird ja niemand, wenn ich mit der Maus auf einen virtuellen Araber klicke, passiert ja nichts, außer dass vielleicht meine Vorurteile sich bestärken. Darüber kann man diskutieren. Aber grundsätzlich, wenn ich einen Pixelhaufen über den Haufen ballere, dann wird niemand Schaden zugefügt. Eigentlich.
Ja, also du hast vollkommen recht, dass wir schon auch in einer sehr friedfertigen oder vielleicht in sogar der friedfertigsten Epoche leben. Aber trotzdem habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sich halt unsere Gewalt nur wegverlagert hat. Also so wie sie halt, wie du sagst, früher haben sich halt die europäischen Völker alle gegenseitig in regelmäßigen Abständen eins auf die Mütze gehauen und dann sind halt die Preußen wieder irgendwo bei den Schweden eingefallen und dann was weiß ich was. Und aktuell verlagert sich das halt alles irgendwie nach außen und keine Ahnung, wir haben dann halt Drohnen, die in Anführungsstrichen für uns irgendwo in Afghanistan kleine Dörfer plattbomben und so. Das ist natürlich eine andere Form von Gewalt, die uns möglicherweise im Alltag nicht mehr direkter betrifft. Ob jetzt deswegen aber insgesamt alles friedlicher geworden ist, ist wahrscheinlich schon fast eine philosophische Frage, die man irgendwie gar nicht so abschließend beantworten kann.
Es ist eine Frage der Gewaltdefinition wahrscheinlich. Also wahrscheinlich gibt es so die klassische reale Gewalt im Sinne von Ohrfeigen links und rechts beim geringsten Widerwort. Das gibt es wahrscheinlich weniger, aber gleichzeitig denke ich.
Bei der GameStar schon noch, oder?
Bei der GameStar wahrscheinlich schon, ja. Aber gleichzeitig denke ich mir, dass ja wahrscheinlich die. Der Druck, der auf den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft lastet, der Druck, erfolgreich zu sein und einen Arbeitsplatz zu bekommen, eine Ausbildung abzuschließen etc., ich glaube, dass dieser Druck wahrscheinlich größer geworden ist sogar. Also ich denke mir, dass man institutionelle Gewalt unter Anführungszeichen erfolgreich zu sein und irgendwie zu bestehen in einer Gesellschaft, die immer schnelllebiger und konkurrenzlastiger wird. Ich glaube, dieser Druck erhöht sich. Also wie gesagt, es ist die Frage, was man unter Gewalt versteht dann wahrscheinlich. Mhm.
Also andere Formen der Gewalt.
Johannes? Ich glaube einfach, dass es persönlich für jemanden, der hier in Europa oder in Deutschland lebt, der erfährt, also natürlich, man kann über die Gewalt diskutieren, wie man das definiert. Wenn man jetzt aber von wirklich körperlicher Gewalt oder sowas ausgeht, was eben dann auch in Videospielen nachgestellt wird, sowas erlebt ein normaler Mensch in Deutschland nicht allzu häufig. Schon gar nicht, dass jemand erschossen wird. Wenn man mal eine Prügelei sehen will, kann man vielleicht auf die Wiesen gehen und Glück haben oder so. aber das ist auch schon das Höchste an Gewalt, was man sonst so im normalen Alltag, sage ich mal, unter normalen Umständen als europäischer Mensch zu Gesicht bekommt.
Goldene Zeiten.
Goldene Zeiten.
Ja. Gut, Johannes, glaubst du jetzt, dass dieser, ich nenne es mal diese Schwemme an Militärspielen und sowas, dass das auch irgendwann vielleicht einfach mal platzt, wenn man das so als Blase bezeichnen möchte? Also dass einfach die Leute dann keinen Bock mehr haben aufs nächste Call of Duty, aufs nächste Battlefield, oder ist es einfach, wird es immer so weitergehen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass der eben aktuelle Militärshooter, der eben zur heutigen Zeit spielt, so ewig weiter funktioniert, weil die Leute da einfach irgendwann keinen Bock mehr haben. Das war das Gleiche mit den Weltkriegsshootern. Heute freust du dich ja schon fast wieder, wenn ein Shooter mal wieder im Zweiten Weltkrieg spielt, weil man das so lange nicht mehr hatte. Aber weil irgendwann sind die Leute einfach diese Thematik leid. Und das hat Rainer ja eben auch schon gesagt, dass ich an der ganzen Thematik von diesem eben modernen Shooter nichts mehr tut im Moment. Und deswegen wird sich das zumindest für eine Zeit irgendwann wieder widerlegen und dann wird halt eben wieder ein anderes Zeitalter benutzt, um seine im Prinzip die gleiche Geschichte zu erzählen, nur in einer anderen Zeit.
Rainer, du hast jetzt vorhin uns die ganze Zeit erzählt, ja, es gibt Spiele, die wirklich für Erwachsene sind. Was wäre denn da so ein Beispiel, was dir gerade spontan einfällt?
Puh, also aus aktuellem Anlass, das letzte Amnesia fand ich wirklich hervorragend und wunderprächtig und intellektuell extrem interessant und herausfordernd. Ansonsten, es gibt einige Spiele, die also ihre Themen auch ernst nehmen. Ich würde ja tatsächlich sogar auch die Weltkriegsshooter, von denen vorher gesprochen war, das nicht grundsätzlich davon ausnehmen. Also wenn man dran denkt an die ersten Call of Duties, die also im Zweiten Weltkrieg gespielt haben, da hat das noch besser funktioniert, meiner Meinung nach, tatsächlich ein Spiel zu machen. Da waren auch diese Zitate, die beim gewaltsamen Ableben dann auftauchen, noch nicht ganz so aufgesetzt, weil man es irgendwie in einen anderen Kontext setzen konnte als später, wo man dann wo man tatsächlich dann auch die Drohnen steuert, in denen man von oben dann Death from Above irgendwie da Aufständische auslöscht. Spiele für Erwachsene, puh, ja, es gibt sie.
Man muss sie nur suchen.
Ja. Man muss sie suchen. Man muss auch, es geht auch darum, wie man sie anschaut wahrscheinlich. Also man kann natürlich als Erwachsener auch Super Mario spielen. Also, überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Das heißt ja nicht, dass das Ganze öde und dröge und langweilig sein muss, sondern einfach nur mit einem gewissen Respekt an seine Spielerschaft heranzugehen, die nicht für dumm zu verkaufen. Das wäre super. Mhm.
Gut, wie immer gilt zum Abschluss, bitte schreibt uns fleißig Kommentare, widersprecht uns oder fügt weitere Aspekte hinzu, die euch jetzt irgendwie aufgefallen sind, wo ihr sagt, da habt ihr gar nicht drüber gesprochen oder das sehe ich ganz anders und wie ist eure Meinung zum ganzen Militainment und also betrifft euch das, nehmt ihr das wahr und ähnliches, also das denke ich, spreche ich jetzt für alle, wenn ich das sage, das ist auf jeden Fall immer eine interessante Diskussion und allein schon die Tatsache, dass man eine Diskussion führt, bedeutet ja schon, dass man sich da irgendwas bewusst geworden ist, sei es jetzt ein Problem oder nicht. Und reden ist immer der erste Weg zur, wie sagt man da, Selbsterkenntnis.
Der erste Schritt.
Der erste Schritt zur Selbsterkenntnis, ja. Oder? Warum, du lachst da so?
Ja, man kann hoffen.
Ja. Gut, wunderbar. Ich danke euch, dass ihr zu Gast wart und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag.
Danke, dir auch. Ciao.
Ebenfalls. Tschüss.
Servus. Ciao.